Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Lehrveranstaltung heute. Wir haben uns ja in der letzten Stunde haben wir uns beschäftigt mit dem ganzen Thema Netzeffekte, Netzeffekte Standardisierung, und genau da werden wir heute auch noch weitermachen. Ich habe Ihnen nochmal die Folie von der letzten Woche hier aufgelegt. Wenn Sie sich erinnern, das war das Modell von Arthur, wo es also um die Fragestellungen geht, wenn also mehrere Standards, mehrere Technologien miteinander im Wettbewerb stehen, wie sich dann sozusagen der eine Standard vielleicht gegen den anderen durchsetzt. Um das nochmal sozusagen zu rekapitulieren, kann jemand von Ihnen die Grafik nochmal erläutern? Was sagt die uns denn in Bezug auf die Durchsetzung von Standards? Also wir hatten da zwei Technologien, zwei Standards, A und B. Und wir hatten zwei Akteure, die R-Akteure und die S-Akteure. Und war eine Simulation, mit der man so erklären kann, warum sich vielleicht einer der beiden Standards und Technologien nur durchsetzt. Ja, bitte. Sehr gut, ne? Ganz genau, Spitze. Also wenn so ein bestimmter Schwellenwert über- oder unterschritten ist, dann ist genau der Punkt erreicht, an dem beide Akteure, die R- und die S-Akteure, diese einen Standard oder diese eine Technologie eben präferieren, weil eben der Netzeffektnutzen dieses Standards oder dieser Technologie, der überkompensiert eben die Tatsache, dass sie grundsätzlich eine Präferenz für die andere Technologie gehabt hätten, was sich in dem höheren Basisnutzen ausgedrückt hat. Und das ist recht anschaulich, denke ich, dargestellt, wie es häufig dann sozusagen dazu kommen kann, dass sich auf so einem Netzeffektmarkt dann letztendlich eine Technologie entsprechend durchsetzt. Deswegen eben auch hier diese Bezeichnung als Winner-Takes-It-All-Märkte. Ja, Netzeffektmärkte sind häufig Winner-Takes-It-All-Märkte. Haben wir hier so ein paar Zitate eben einfach nochmal auf diese Folie draufgenommen. Ne? Aber letztendlich die Aussage, dass wir da so eine Tendenz dahin haben, dass sich solche monopolistischen Strukturen bilden können. Ja? Also im Softwaremarkt sehen Sie es ja im Bereich Office-Software. Ne? Da haben wir eben jetzt Microsoft als so eine Art Monopolisten, und auch bei betriebswirtschaftlicher Standardsoftware haben wir auch so eine Konsolidierung dahingehend, als dass früher es viel, viel mehr Anbieter gab für betriebswirtschaftliche Standardsoftware, etwa JD Edwards, etwa Bahn, etwa PeopleSoft. Die eben genannten sind von Oracle aufgekauft worden. Ja? Und damit können Sie eben auch mit Hilfe der Netzeffekttheorie können Sie dann eben auch ganz gut erklären, warum auf Softwaremärkten so viele Unternehmensübernahmen stattfinden wie kaum in irgendeinem anderen Branche. Ne? Also Softwaremärkte ist ein Bereich, wo es sehr, sehr viele Unternehmensübernahmen gibt, einfach weil die Größe im Sinne von Netzeffektmärkten dort eben einen deutlichen Wettbewerbsvorteil darstellt. Gehen wir mal gleich zu dieser Folie hier rüber. Was haben wir auf dieser Folie drauf? Also alle Folien, die ich in der Vorlesung überspringe, das hatten wir ja schon besprochen, sind auch nicht prüfungsrelevant. Ne? Das gilt immer. Ich habe es jetzt aber nur übersprungen, weil die beiden Folien jetzt hier auch viel redundant waren. Und wir wollen uns mal kurz überlegen, was aus der Existenz von Netzeffekten eben folgt für die Strategien von Standardsoftwareunternehmen und Herstellern. Und wir haben hier mal die klassische Marketingaufteilung genommen, nämlich die Aufteilung in Preisstrategien, Produktstrategien, Kommunikationsstrategien und Distributionsstrategien. Schauen wir uns mal die Preisstrategien an. Spezifisch für Preisstrategien auf Netzeffektmärkten ist hier einmal das Thema Preisbündelung und zum anderen das Thema Penetration Pricing. Warum können Sie sich vorstellen, dass Preisbündelung, das heißt das Verkaufen mehrerer Produkte zu einem Preis, ja, warum das eine besonders interessante Strategie sein kann für Netzeffektmärkte? Was können Sie sich da vorstellen, warum das eine ganz interessante Vorgehensweise ist für die Anbieter? Ja? Richtig, genau. Wenn ich schon einen Standard vielleicht gesetzt habe in einem Bereich und gebe dann noch beispielsweise gut PowerPoint dazu, haben wir auch eine ganz gute Chance, dass sich das PowerPoint eben auch durchsetzt. Und was man dabei auch noch im Kopf haben muss, ist eben die Eigenschaft digitaler Güter, ja, mit den geringen variablen Kosten. Ist klar, wenn ich PowerPoint dann noch dazu gebe, selbst wenn es kostenlos ist, wenn ich also keine Erlöse erziele als Standardsoftwarehersteller, kostet es mich ja nichts. Ne? Das könnte ich mit dem physischen Produkt eben nicht so einfach machen, mal was zusätzlich dazugeben. Dann gibt es noch einen anderen Punkt, den wir aber hier in der Vorlesung rausgelassen haben. Preisbündelung, man kann darüber hinaus zeigen, dass Preisbündelung per se eine gute Strategie ist für Anbieter digitaler Güter, wenn die variablen Kosten gegen Null gehen. Ja, das kommt noch sozusagen hinzu. Also das ist für eine Softwareindustrie eine ganz spannende Vorgehensweise ist. Penetration Pricing ist ein weiterer Punkt. Was versteht man unter Penetration Pricing? Es sind an und für sich Niedrigpreisstrategien. Ja, es sind Niedrigpreisstrategien. Man geht mit einem niedrigen Preis in den Markt hinein und gegebenenfalls erhöht man ihn dann im Laufe der Zeit. Das ist eben einfach die Strategie, die Sie sich etwa vorstellen könnten, wenn Sie einen Marktführer haben in einem bestimmten Softwaresegment und Sie kommen als junges Startup-Unternehmen, wollen Sie reinkommen in diesen Markt. Dann wäre sozusagen das Verschenken dieser Software wäre eben eine mögliche Strategie, um erstmal Marktanteile zu bekommen. Auch da gilt wieder, das geht für Software, variable Kosten sind null. Wenn Sie vielleicht hier in den Markt von einer solchen digitalen Kamera reingehen wollten, wird das Verschenken schon ein bisschen kritischer, weil da eben entsprechende variable Herstellkosten immer damit verbunden sind. Also das wären so typische Strategien, Preisstrategien auf Netzeffektmärkten. Produktstrategien gibt es natürlich eine Vielzahl. Ich habe jetzt nur diese Strategien auf der Folie drauf, wo ich sage, okay, die sind jetzt wirklich spezifisch für Software- und Netzeffektmärkte. Und da ist ganz spezifisch die Entscheidung zwischen offenen und proprietären Standards. Also baue ich offene oder proprietäre Standards in mein Produkt ein. Das hatten wir schon mal angesprochen. So aus Perspektive eines Softwareanbieters, wenn Sie sich die Strategien überlegen, unter welchen Bedingungen ist es vorteilhaft, offene Standards zu setzen und unter welchen Bedingungen wäre es eher vorteilhaft, auf proprietäre, herstellerabhängige Standards zu setzen. Was würden Sie sagen? Ja? Ja.
Das heißt, wenn ich quasi die Schnittstelle nicht offenlege, kann ich eigentlich nur, bin ich die Firma, die die Produkte für diese Schnittstelle entwickelt und kein anderer.
Mhm. Das stimmt. Also wenn ich proprietäre, herstellerabhängige Schnittstellen habe, dann haben es also andere Unternehmen grundsätzlich schwer, kompatible, dazu passende Software zu entwickeln. Und aus Sicht eines großen Anbieters, der vielleicht schon Marktführer ist, ja, kann das durchaus eine spannende Strategie sein, sozusagen die anderen davon abzuhalten. Wenn ich allerdings ein kleinerer Softwareanbieter bin, ich habe vielleicht irgendeine Nische, ja, dann muss die Strategie immer heißen, docke an den großen, mit dem großen an. Also für ein kleines Unternehmen ist es immer am besten, wenn es offene Standards gibt. Ne? Der Kleine muss sich da eben entsprechend an den großen orientieren. Ne? Das ist also eine wesentliche Entscheidung im Bereich der Produktpolitik. Bei der Kommunikationspolitik würde ich sagen, sind insbesondere Vorankündigungen spezifisch für Netzeffektmärkte. sagen wir mal so Anzeigen, Websites, Direct Mailing, wäre auch relevant, wenn ich so eine digitale Kamera verkaufen möchte. Aber warum können Sie sich vorstellen, dass Vorankündigungen gerade für so eine Softwareindustrie und Netzeffektmarkt spannend ist? Haben Sie da eine Vorstellung? Ja?
Also ich weiß, dass Microsoft Windows Vista, ich glaube, jahrelang angekündigt hat.
Ja. Ja. Ja, das könnte so ein Punkt sein. Und so ein anderer Punkt ist, kann auch sein, dass man als Anbieter versucht, ja, die Anwender richtig bei ihren Entscheidungen zu verunsichern. Also vor einigen Jahren etwa, als die SAP noch nicht so stark im Markt war, im Bereich Supply Chain Management, gab es einige kleinere Supply Chain Management Anbieter. Und da wurde also immer die Vorankündigung gemacht, okay, wir, der große Marktführer SAP, wir bringen demnächst eine Supply Chain Management Lösung raus. Ne? Natürlich eine, die alles Mögliche ganz, ganz toll kann, versteht sich von selbst und die entsprechend integriert ist in das eigene R3-System war das damals. Ja? Jetzt können Sie sich ja vorstellen, wenn Sie ein Anwender sind und die Entscheidung treffen, was nehme ich denn für eine Supply Chain Management Software? Ich denke sozusagen, dass wenn der starke Anbieter kommt mit dieser Supply Chain Management Software, vermute ich, dass der sich durchsetzen wird. Also vermute ich, dass dieser neue Anbieter, wenn er schon stark ist wie die SAP, dass der entsprechend in der Lage sein wird, Netzeffekte zu generieren. Und dass ich vielleicht, wenn ich jetzt auf einen der kleineren Anbieter, die schon im Markt drin sind, setze, dass ich dann eben vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt habe und diese Firma mir zukünftig keine Netzeffekte bringt. Insofern kann es insbesondere für so einen starken Anbieter kann es interessant sein zu sagen, okay, ich bringe demnächst eine tolle Lösung raus zu diesem und jenem Thema. Ne? Deswegen hat Vorankündigung, hat hier was Netzeffekt-Spezifisches. Im Gegensatz zu den anderen, wie gesagt, also Anzeigen ist ein Kommunikationsinstrument, das wir in den verschiedensten Bereichen machen. Distributionsstrategie, da haben wir jetzt hier nur drauf Kooperation mit Hardwareanbietern, Kooperation mit Beratungsunternehmen. Können Sie sich vorstellen, wie so eine Kooperation mit Hardwareanbietern aussehen könnte, wenn ich sozusagen meinen Softwarestandard im Markt durchdrücken möchte? Also da eine Vorstellung? Gibt es eigentlich ein ganz prominentes Beispiel, das Sie auch kennen könnten? Wahrscheinlich kennen es einige auch, ja?
Aktuelle Notebooks werden ja immer verkauft mit dem Hinweis, kompatibel oder optimiert für Windows Vista.
Genau, das ist genau ein schönes Beispiel. Und in der Vergangenheit, das ist jetzt allerdings schon ein paar Jährchen her, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mehr genau, ob das immer noch so stattfindet, hatte gerade Microsoft, ne, hatte immer solche strategische Abkommen mit Hardwarefirmen wie beispielsweise Dell, wo sozusagen sichergestellt war, dass dieser Hardwareanbieter von vornherein das Betriebssystem Microsoft in dem Fall mit ausgeliefert hat. Das wäre so ein Beispiel für eine Kooperation mit Hardwareanbietern. Wir haben hier nur Hardware- und Beratungsunternehmen drauf. Man könnte vielleicht noch genereller sagen Technologiepartner. Dann hätten wir etwa auch die Partnerschaft drin, dass die SAP beispielsweise mit Oracle relativ eng kooperiert. Das ist ein ganz spannendes Phänomen. Also einerseits sind sie Wettbewerber im Bereich Anwendungssoftware. Andererseits liefert Oracle eben die Datenbanken für das SAP-System. Und da wird eben entsprechend kooperiert, weil Grundlage der Nutzung des SAP-Systems und jeder anderen betriebswirtschaftlichen Standardsoftware auch ist eben ein Datenbanksystem. Und das Datenbanksystem muss eben entsprechend zu der Standardsoftware passen. Beratungsunternehmen kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass die Beratungsunternehmen dann eben sozusagen fit sind in der Anwendung der Software und insbesondere in der Einstellung, einem Customizing der Software. In dem Moment, wo Sie viele Beratungsunternehmen haben, erzeugen Sie damit indirekte Netzeffekte. Ja, und dadurch sozusagen auch wiederum einen größeren Vorteil für die Nutzer dieser Standardsoftware. Was fehlt denn hier noch für ein wesentlicher Partner im Bereich Distributionsstrategien? Das ist jetzt nicht didaktisch geschickt gemacht, dass der fehlt, sondern fehlt einfach auf der Folie. Ja. Was können Sie sich vorstellen? Ja. Wie bitte nochmal? Ja, auf den Handel, genau in die Ecke wollte ich hin. Handel, genau, um beispielsweise solche Microsoft-Produkte zu verkaufen, ja, oder anderer Bereich der Softwareindustrie wäre die Spieleindustrie, ja, das läuft über den Handel, auf der gleichen Stufe angesiedelt wie der Handel, das hatte ich jetzt eher im Kopf, aber wie gesagt, die gleiche Stufe sind Vertriebspartnerschaften. Also die SAP, die Microsofts dieser Welt, also die eher so in diesem Business-to-Consumer-Bereich tätig sind, die vertreiben ihre Software eben häufig über solche Handelsunternehmen. Die Unternehmen, die eher im Bereich Business-to-Business tätig sind, also mit Geschäftskunden wie etwa SAP, wie etwa Oracle, die arbeiten in der Regel mit Vertriebspartnern zusammen. Und diese Vertriebspartner, die haben eben auch beratende Funktion. Das heißt, der Kunde wendet sich direkt an die Vertriebspartner. Und die Vertriebspartner sind dann sozusagen diejenigen, die für den Kunden dann die Software zum Teil implementieren und sie zum Teil auch betreiben. Die Marktaufteilung in dem Bereich ist vielleicht ganz interessant, sieht wie folgt aus. Ja. Die Großunternehmen, ja, bedient die SAP alle selbst. Ja. Das sagen sie, okay, da wollen wir sozusagen nicht nur die Software-Lizenzerlöse haben, wir wollen auch die Beratungserlöse haben. Die mittelständischen Unternehmen werden aber häufig von solchen Vertriebspartnern betreut. Ja, von Vertriebspartnern wie beispielsweise in Neckarsulm die TDS, die sich auf solche mittelständischen Unternehmen entsprechend spezialisiert hat. Ne? Und da eben auch Partnerschaften, um eben über indirekte Netzeffekte letztendlich mehr Kunden zu gewinnen. So, hier haben wir einen kleinen Teil zum Thema digitale Spieleindustrie. Ich muss mich in der Vorlesung einmal vertreten lassen und da haben wir einen Spezialisten für dieses Thema. Der wird Ihnen dazu ein bisschen was erzählen. Deswegen überspringe ich diesen Teil jetzt hier mal und komme sozusagen zum Ende dieses Netzeffekt-Kapitels, um sozusagen mal einige Probleme aufzuwerfen, die diese Theorie mit sich bringt, um dann im nächsten Teil direkt danach so ein Entscheidungsmodell hier zu zeigen, das einige dieser Probleme letztendlich dann behebt. Und zwar, was Grenzen der Netzeffekttheorie sind zum einen mal, dass die Art des Netzeffektnutzens relativ undefiniert bleibt. Ne? Also man sagt, okay, je mehr, umso besser, ja. Aber die Fragestellung lautet dann wieder, ja, aber was ist eigentlich das Bessere? Was habe ich konkret davon? Es leuchtet ja erstmal ein, dass eine große Menge an Nachfragern da ganz gut ist. Aber was sind eigentlich die Vorteile, die damit verbunden sind? Was in der ökonomischen Literatur bisher weitgehend fehlt, sind normative Modelle. Und zwar normative Modelle aus Anwendersicht, ja. Also wir können erklären mithilfe der Netzeffekttheorie, mithilfe des Pinguineffekts, warum sich vielleicht ein Standard durchsetzt, vielleicht auch warum sich einer nicht durchgesetzt hat. Aber die Fragestellung aus betriebswirtschaftlicher Sicht wäre ja die, wir sind ein Anwender und wir stehen vor der Frage, welchen Standard nehme ich denn jetzt? Ja, das ist hier mit normativ gemeint, entscheidungsorientiert. Das werden wir gleich zeigen. Und der nächste Punkt ist der, dass diese eher volkswirtschaftlich geprägten Modelle homogene Netzeffekte und Kosten der Netzgröße voraussetzen. Der letzte Punkt, was heißt der? Der heißt Folgendes. In der ökonomischen Theorie werden verschiedene Typen von Verläufen unterstellt. Ja? Das könnte hier so eine lineare Funktion sein, wie wir es auch mal am Anfang unterstellt hatten. In dem Skript. Es könnte aber auch so ein Verlauf sein wie hier. Ja. Es könnte aber auch ein Verlauf sein wie hier. diese, je nachdem, was für einen Verlauf man annimmt, kommt man natürlich zu unterschiedlichen Ergebnissen. Was insbesondere problematisch ist, ist, dass die Individualisierung der entsprechenden Anwender, die vielleicht einen Standard nutzen, nicht stattfindet. Ja? Sondern wir haben hier auf der Abszisse immer hier so eine Netzgröße. Ja? Und dann heißt es einfach, umso mehr, umso besser. Wenn wir jetzt aber mal denken an so einen Standard wie XML und an die Möglichkeit, in XML Geschäftsdokumente zu definieren und die dann zwischen verschiedenen Unternehmen auszutauschen, wird es also relativ schnell einsichtig, dass wenn wir jetzt vielleicht ein Zulieferunternehmen in der Automobilindustrie sind, dass es uns natürlich insbesondere interessiert, welche Standards haben denn meine Geschäftspartner. Da interessiert es mich vielleicht weniger, dass es insgesamt sehr, sehr viele sind, die einen bestimmten Standard nutzen. Wenn alle meine Geschäftspartner irgendwie anders unterwegs sind, würde ich mich vielleicht auch anders entscheiden. Und das ist hier in diesen Modellen allen nicht drin, sondern es wird einfach gesagt, okay, es gibt eine Netzgröße und davon abhängig ist je nach gewähltem Funktionstyp der entsprechende Nutzen, der damit erzielt wird. Und da werden wir uns im Folgenden jetzt ein Modell anschauen, mit dem wir sozusagen diese Thematik behandeln können. Das ist also ein Entscheidungsmodell zur Auswahl von Standards. Also was ist für mich als Anwender der richtige Standard? Und das könnte in einem Unternehmen, könnten wir vielleicht hier von folgender Ausgangssituation ausgehen. Wir haben hier eben verschiedene Bereiche, einen Controlling-Bereich, Vertriebsbereich, den Materialwirtschaftsbereich und eben die ganzen anderen hier. So, und die Fragestellung, die wirklich jedes Unternehmen hat, das ich kenne, ist die, für welche dieser Bereiche setze ich nun eine Standardlösung ein und wenn dann welche und welche Bereiche nehme ich vielleicht von diesem Standard aus? Also die Frage wäre vielleicht, sage ich, dass meinem ganzen Konzern hier SAP eingesetzt werden soll, praktisch auf jedem dieser Knoten, in jedem dieser Bereiche. Oder erlaube ich, dass vielleicht hier SAP eingesetzt wird, da SAP eingesetzt wird und hier vielleicht eine I2-Lösung oder irgendwas anderes. Und wie komme ich jetzt hier zu einem Entscheidungsmodell, das mir da eben vernünftige Aussagen drüber liefert? Und die Grundidee ist jetzt die folgende. Ich versuche es hier einfach mal an dem Beispiel zu erklären. Wir haben also verschiedene Knoten und wir haben Kanten. Die Grundidee des Modells ist jetzt die folgende. Für die Einführung eines bestimmten Standards, vielleicht eines SAP-Standards, ja, fallen also in jedem Knoten bestimmte Kosten an. Das sind die sogenannten Standardisierungskosten. Und die Idee ist jetzt nun die folgende, dass wenn nun beispielsweise der Bereich Controlling und der Bereich Vertrieb den gleichen Standard nutzen, ja, fallen die Informationskosten weg, die ansonsten entlang dieser Kante angefallen wären. Diese Grundidee ist vergleichbar damit, dass wir sagen könnten, wir haben hier vielleicht verschiedene Personen, ja, und diese Personen kommunizieren miteinander. Und wenn diese Personen unterschiedliche Sprachen sprechen, ja, der spricht vielleicht Englisch und der spricht Französisch, ja, dann würden hier vielleicht für die Kommunikation oder für den Austausch von Informationen Informationskosten in Höhe von 20 Geldeinheiten anfallen. Wenn die beide aber irgendwie den gleichen Standard nutzen würden, ja, also hier, er spricht auch Englisch, fallen diese Informationskosten weg. Warum ist das in der IT vielleicht das Problem überhaupt? Es ist das Problem überhaupt, weil in der Praxis, ja wirklich in allen Unternehmen, die ich kenne, ja, insbesondere in den Großunternehmen, diejenigen, die da vielleicht öfter Praktika machen oder einen Werkvertrag haben oder sonst was kennen, das ist so sicher wie es Abend in der Kirche. In jedem Bereich sind historisch ganz unterschiedliche Systeme entstanden. Der eine Bereich hat frühzeitig auf eine Oracle-Datenbank gesetzt, der andere hat DB2 eingesetzt, der dritte Bereich hat irgendein uraltes Dateisystem. Oder Sie haben ganz unterschiedliche Formate zum Austausch von Geschäftsdokumenten, diese sogenannten EDI-Standards, da hatten wir schon mal so am Rande angesprochen. Die einen nutzen bestimmten EDI-Standard, die anderen nutzen XML. Es ist jeweils das Problem, wie kriege ich die Daten von dem einen System in das andere System rein? Ja? Und diese Fragestellung, wie kriege ich die Daten von dem einen System in das andere rein, wären in diesem Modell hier einfach diese kantenbezogenen Informationskosten. Das sind ja abstrakt nichts anderes als die Kosten für den Informationsaustausch. Ja, und es gibt Schätzungen, die sagen, dass etwa 50% des gesamten IT-Budgets von so einer Firma in diese Schnittstellen reingehen, das heißt Kosten für den Austausch von Informationen. Weil immer wieder irgendwelche Konverter geschrieben werden, immer wieder muss mit der Datenbank irgendein Import-Export gemacht werden, der schließlich zu Problemen führt. Und das alles ist drin in diesen Kanten, in diesen Kosten an diesen Kanten hier. Hier in diesen Kantenkosten wäre das entsprechend abgebildet. So, und die Grundidee des Standardisierungsproblems, können wir gleich hier hingehen, ist nun das, dass wir also einen Graph haben. Ja. Der Graph besteht, sagen wir mal, aus n Knoten. Hier wäre n gleich 3. Ja. Und jeder Knoten repräsentiert je nach Anwendungsfeld, das ist in dem Unternehmen vielleicht einen Bereich. Wir können auch sagen, hier verschiedene Personen, wo es um die Entscheidung geht, wer wählt welchen Standard. Oder wir haben hier vielleicht einen Automobilhersteller. Hier haben wir vielleicht entsprechende Zulieferer. Hier haben wir noch irgendeine Niederlassung, irgendein Vertriebshaus. Hier haben wir einen Wettbewerber von dem, die aber auch miteinander kooperieren. Dann würden wir hier vielleicht so ein Kommunikationsnetz bekommen und wo vielleicht jeder mit jedem, vielleicht findet hier auch keine Kante statt. Und hier wäre dann die Frage nach dem Motto, ist es sinnvoll, dass diese Unternehmen gemeinsam hier irgendeinen EDI-Standard nutzen? Ne? Und der EDI-Standard wäre EDIFACT. Und das ist jetzt nichts anderes als ein Datenformat. Ja? So ähnlich wie wir so ein XML-Dokument hatten wir in der letzten oder vorletzten Stunde, wo wir so eine Bestellung mit dargestellt hatten. Nichts anderes als, dass Sie und Sie und Sie sich auf die Verwendung eines solchen Formates einigen. Und in dem Moment, wo Sie sich geeinigt haben, ja, können Sie sozusagen Dokumente austauschen. Sie können Rechnungen austauschen, Sie können Bestellungen austauschen. Auf elektronischem Wege. Wenn Sie sich nicht auf einen Standard einigen, ja, sieht es wie folgt aus. Sie produzieren vielleicht die entsprechende Bestellung in Ihrem System, legen das auf einen Fax oder schicken es per Post. Bei Ihnen kommt das Ding dann an. Sie tippen es entsprechend ein in Ihr System, geben es nochmal weiter an ihn, er gibt es auch nochmal in das System ein und dann entstehen also bei jedem von Ihnen entsprechende Kosten für den Informationsaustausch. Für den Informationsaustausch. Und wenn Sie sich nun einigen würden, diesen Standard zu nehmen, würden Sie genau diese Kosten sparen. Und jetzt definieren wir in diesem Modell sozusagen einen Trade-off zwischen diesen Standardisierungskosten, die Sie zu tragen hätten. So nennen wir das jetzt, die Einführung dieses Standards, dieses Datenformates, ja. Das sind entsprechend die Kosten, die dann in den Kanten anfallen, in den Knoten anfallen, diese Standardisierungskosten. Und wenn jetzt diese beiden Knoten, die beiden hier vorne, diesen Standard nutzen, würden entsprechend die Informationskosten, die an dieser Kante stehen, vielleicht in Höhe von 50 Geldeinheiten, würden entsprechend wegfallen. So, und jetzt ist die Fragestellung, wenn wir hier so ein Netz haben mit n verschiedenen Knoten, welcher Knoten sollte nun einen gegebenen Standard einsetzen? Wir vereinfachen jetzt hier mal die Problemstellung einfach auf die Frage, wer soll einen gegebenen Standard einsetzen, beispielsweise XML. So, und da haben wir hier folgendes Modell, so können wir das dann hier schreiben. Wir haben also hier den einen Knoten, Knoten 1, der hätte hier Standardisierungskosten in Höhe von A1. Seine Standardisierungskosten, der Knoten 2 hätte Standardisierungskosten in Höhe von A2 zu tragen. Das ist individuell. Vielleicht hat dieser, der Term Standardisierungskosten ist ein recht allgemeiner. Da würden auch Schulungskosten können damit reinfallen für die Mitarbeiter. Vielleicht hat der eine hier schon eine ganz fitte IT-Abteilung. Da geht es die Einführung dieses entsprechenden Formates und Standards vielleicht ein bisschen schneller. Der hat die nicht, deswegen sind die individuell. XI, also und hier entsprechend AI, läuft dann die Summe von I gleich 1 bis N, weil wir sagen, wir hatten N-Knoten. Ja? XI ist nun eine Binärvariable. Eine Binärvariable, die den Wert genau dann, die den Wert 1 genau dann annimmt, ja, wenn der Knoten I den Standard einführt. Und sie wird 0, wenn er ihn entsprechend nicht einführt. Und das summieren wir entsprechend, dieses Produkt summieren wir entsprechend über alle Knoten auf. Das heißt, dieser erste Term, den wir hier unten stehen haben, sind die Standardisierungskosten. Der zweite Ausdruck hier, diese Doppelsumme, repräsentiert nun entsprechend die Kommunikation, die Informationskosten zwischen den Knoten. Ja. In dem Fall hier CIJ, also zwischen dem Knoten I und dem Knoten J. Und dieser Ausdruck hier besagt nichts anderes als, in dem Moment, in dem sowohl XI als auch XJ den Wert 1 annehmen, ja, wird dieser ganze Klammerausdruck entsprechend 0. Ja, und damit multiplizieren wir dann die Informationskosten mit dem Wert 0. Der ganze Ausdruck hier wird 0 und diese Informationskosten fallen entsprechend weg. Ne? Das heißt, wir haben eine zu minimierende Summe der Standardisierungskosten einerseits und der Informationskosten andererseits. Ne? Das ist sozusagen die Grundidee des Modells. Ich habe hier drauf verzichtet, sagen wir mal, das ist ein Modell, das ich mal entwickelt hatte. Der Herr Domschke hat da auch ein Paper zugeschrieben, wie man das sozusagen aus Operations Research Sicht am besten löst. Ich habe mal hier die einfache, verständliche Schreibweise hingeschrieben, aber vielleicht für die Leute, die sich für OR interessieren, warum ist das Ding so schlecht bis gar nicht vernünftig lösbar, wie ich es hier hingeschrieben habe? Hat jemand eine Idee? Ja? Bitte? Ja, das mit den Nebenbedingungen, die brauchen wir hier noch nicht so dringend. Ja,
ja, ist nicht linear, das ist eine Multiplikation zwischen zwei Variablen.
Genau, es ist so eine nicht-lineare Zielfunktion, die ich jetzt einfach mal so hingeschrieben habe, um die ganze Sache entsprechend verständlich zu machen. Die entsprechende Formulierung als eine lineare Gleichung sieht ein bisschen anders aus, aber ich habe mich entschlossen, hier in der Veranstaltung sozusagen darauf zu verzichten. Mir geht es hier um das entsprechende Verständnis. Aber wir stellen die entsprechenden Literatursachen dann mal bitte ins Netz, also für alle die, die es interessiert, ja, wie man das dann entsprechend lösen kann, können Sie sich das entsprechend in Klicks dann anschauen. Ich habe da ein Paper zu und der Herr Domschke entsprechende auch. Also mir geht es jetzt hier erstmal nur um das Verständnis. Ich zeige Ihnen im Folgenden mal das Standardisierungsproblem dann mal anhand eines ganz einfachen Zahlenbeispiels. Und ich denke, dass es danach allen hier klar sein wird. Also die Zielfunktion lautet, minimiere die Summe aus Standardisierungs- und aus Informationskosten. Ja, die Summe daraus. Und hier haben wir Ihnen mal ein solches Standardisierungsproblem hingeschrieben. In den Knoten, wie gesagt, die Standardisierungskosten drin. Und in den Kanten hier sind entsprechend die Informationskosten, die eingespart werden können. So, schauen wir uns das hier mal an. Das wäre die Ausgangskonstellation. und das ganze, der ganze Graph wäre hier nicht standardisiert. Der ganze Graph ist nicht standardisiert. Es fallen also auch keine Standardisierungskosten an. Die knotenbezogenen Kosten sind entsprechend 0. Und die kantenbezogenen Kosten sind hier 217. Das ist also, wenn sich hier entsprechend diese ganzen Werte entlang der Kanten aufsummieren. Ne? Okidok. Was passiert, wenn nun dieser Knoten hier oben den Standard einführt, beispielsweise diesen XML-Standard hier zum Austausch von Bestellungen zwischen verschiedenen Unternehmen? Dann haben wir hier knotenbezogene Kosten in Höhe von 36. Das ist also genau das hier. Und ansonsten an den kantenbezogenen Kosten ändert sich gar nichts. Bringt ja auch nichts, wenn ein Einzelner jetzt nur dieses Format einsetzt. Das ist dann etwa so sinnvoll, als wenn Sie als einziger Mensch sozusagen auf der Weltkugel ein Telefon hätten oder sowas. Ne? Können Sie gar nichts mit anfangen, Sie können nichts einsparen. Ja? Also die Einsparungen setzen also erst in dem Moment ein, in dem ein zweiter Knoten, in dem Fall der hier rechts unten, den Standard auch einführt. Dann haben Sie knotenbezogene Kosten in Höhe von 61, nämlich diese 36 plus die 25. Und jetzt fallen aber auch hier kantenbezogene Kosten weg. Nämlich fallen Kosten weg in Höhe von 45. Das heißt, wir landen hier insgesamt bei kantenbezogenen Kosten in Höhe von 172. Gesamtkosten sind dann 233. Und was Sie hier sehen, ist dieser Trade-off zwischen den knotenbezogenen Standardisierungskosten und den kantenbezogenen Informationskosten. Also je mehr Sie sozusagen die Standardisierungskosten hochdrehen, also je mehr Sie standardisieren, haben Sie höhere Standardisierungskosten, aber Sie sparen dafür die kantenbezogenen Kosten. Und in diesem Trade-off gilt es dann sozusagen, die optimale Lösung zu finden. Und das ist in diesem Fall diese Lösung, dass diese drei Akteure, diese drei Knoten, den Standard nutzen und die anderen beiden eben auf die Nutzung dieses Standards verzichten, sodass auch noch neben den Standardisierungskosten von 71 kantenbezogene Kosten in Höhe von 117 Geldeinheiten anfallen. Das ist sozusagen die Idee von dem Standardisierungsproblem. Und jetzt haben wir mal hier einige Simulationsläufe gemacht. Das hat bei uns der Sven Schade gemacht, der bei uns am Lehrstuhl über dieses Thema promoviert. Der hat einen Prototypen entwickelt und mit diesen Prototypen kann man nun simulativ hier verschiedene Konstellationen durchrechnen. Ja? Aber zunächst mal, bevor wir hier sozusagen auf diese Simulationsergebnisse eingehen, will ich nochmal von Ihnen wissen, so nach dem Motto, welche Probleme sehen Sie denn bei der Anwendung des Modells und insbesondere, was haben wir alles noch nicht abgebildet? Das ist jetzt ja das einfachstmögliche Modell, um sozusagen diese Standardisierungseffekte abzubilden. Ja. Ja. Ja, ja.
Die Frage ist, was mit den Kommunikationskosten ist, wie man die irgendwie monetarisieren soll.
Ja. Ja, richtig. Also das ist ein guter, sehr guter Punkt, den wiederhole ich auch nochmal. Eine Frage ist immer die Datenerhebung. Ne? Also welche Parameterwerte gehen denn nun in das Modell rein? Und wie Sie sagten, ist es genau richtig, es wird tendenziell schwerer sein, die Informationskosten zu erheben, ja, als die Standardisierungskosten zu erheben. Ja. Standardisierungskosten, ich führe irgendwas ein, das kann ich vielleicht ganz gut schätzen. Das Einsparen wird schon schwieriger. Wobei es also viele Projekte gibt, gerade in diesem EDI-Bereich, ja, wo wir sozusagen solche Kosteneinsparungen genau erhoben haben. Ja. Also für diesen Bereich geht es auch noch relativ gut. Ja, es geht deswegen relativ gut, wenn Sie sagen, Sie führen einen Standard ein zum Austausch von Geschäftsdokumenten zwischen dem Zulieferer und zwischen dem Automobilhersteller. Ja, können Sie vielleicht sagen, okay, Sie sparen so und so viel Mitarbeiterstunden oder auch so und so viele Mitarbeiter, die alternativ eben damit beschäftigt werden, diese entsprechenden Dokumente, die jetzt elektronisch verschickt und integriert werden in die Systeme, die ansonsten eben angefallen werden für die Eingabe. Ne? Aber tendenziell ist es natürlich immer, das gilt immer, das gilt für die Anwendung jedes Modells, ist die Frage, ne, inwieweit ist es ökonomisch, das Modell anzuwenden. Ja? Wenn jetzt die Kosten der Modellerhebung und der Datenerhebung höher ist, ja, als der Nutzen, den es bringt, dann sollten wir natürlich auch die Finger davon lassen. Aber es gilt für jedes Modell. Ja. Was haben wir?
Die Zeitpunkte, also wann die Abteilungen standardisieren, also die Überwindungskosten.
Ja, wir haben das Thema, das ist so abgebildet, ist es ein statisches Modell. Sehr guter Punkt. Wir haben auch eine Modellerweiterung, in der wir die entsprechenden anfallenden Standardisierungskosten und die Einsparungen an Informationskosten über die Zeit abbilden, also ein dynamisches Modell. Sie haben völlig recht, das ist so statisch und um das realitätsnäher abzubilden, müssten wir es dynamisieren. Und das würde dann so aussehen, dass wir also gucken, in welchen Perioden fallen nun die entsprechenden Kosteneinsparungen an, in welcher Höhe. Und dann würden entsprechend diese Kosteneinsparungen würden dann abdiskontiert werden zum Entscheidungszeitpunkt. Und wir können nun also diese kantenbezogenen Kosten, die wir in diesem Modell drinstehen haben, die können wir aber auch so interpretieren, ja, im Sinne von abdiskontierten, abgezinsten Kosteneinsparungen. Ja, das wäre sozusagen die einfache Dynamisierung der Zahlungsströme. Und darüber hinaus, was Sie darüber hinaus noch machen können, das wäre dann die Frage wiederum einstufiges versus mehrstufiges Modell. Könnten wir sagen, der Anwender kann auch entsprechend in verschiedenen Perioden die Entscheidung treffen, setze ich nun einen bestimmten Standard ein oder nicht. Das kann nämlich insbesondere dann interessant werden, ja, wenn Sie sagen, okay, ich will vielleicht mal abwarten. Ich will vielleicht als Anwender mal abwarten, was sozusagen der Rest der Welt macht, ja, gerade vor dem Hintergrund von Netzeffekten. Und mich dann vielleicht erst mal in einer späteren Periode entscheiden. Ne, das wäre völlig richtig. Da hätten wir die, sagen wir mal, die Realwelt noch viel besser abgebildet. Ne? Aber in dem Moment steigen auch wiederum die Anforderungen an die Modellvariablen. Ja? Weil dann müssen Sie sozusagen in das Modell reinstecken, wie groß sind die Standardisierungskosten in welcher Periode. Ne? Aber grundsätzlich genau richtig. Zwei sehr gute Punkte. Was wir auch noch nicht drin haben in dieser einfachen Modellierung, sollte Ihnen auch klar sein, ich wiederhole es nochmal, es geht mir hier darum, das Grundprinzip rüberzubringen, oder ich frage es mal andersrum, warum ist das Modell, wie ich es jetzt hier so vorgestellt habe, wie ich denke, und wir haben es auch schon erfolgreich angewendet, ganz gut geeignet, um beispielsweise solche Entscheidungen über den Einsatz von EDI-Standards abzubilden. Genau in dem Kontext haben wir es nämlich schon angewendet in der Praxis. Und warum ist es so in der jetzigen Formulierung noch weniger toll geeignet, um es vielleicht für die Fragestellung Einführung einer betriebswirtschaftlichen Standardsoftware wie so ein SAP R3-System einzusetzen? Warum, ja? Ja, Sie haben genau das richtige Wort schon gesagt, aber vielleicht noch, ja?
Das Problem ist, dass wir die Nutzen überhaupt nicht beachtet haben. Wir haben
diese Kostenlinie. Super, super. Also, ganz genau. Wir haben hier nämlich, um die Begriffe aus der Netzeffekttheorie jetzt wieder einzuführen, genau da wollte ich hin, haben wir praktisch den Netzeffekt-Nutzen damit abgebildet, dass wir Kosten entlang der Kanten einsparen. Ja, das ist genau der Netzeffekt-Nutzen. Und je mehr Knoten den Standard nutzen, ja, umso größer ist dieser Netzeffekt-Nutzen. Was wir überhaupt nicht drin haben, 0,0, ja, ist bislang der Basis-Nutzen. Ja. Und das heißt, wir können mit dem Modell, wie es hier ist, eben solche Standards ganz gut bewerten, ja, die keinen Basisnutzen stiften, wie eben so ein Idealstandard, ein solcher Kommunikationsstandard, ja, oder vielleicht auch wie so eine Sprache wie Deutsch, Englisch, Französisch und so weiter. Ne? Da könnten wir auch sagen, es geht darum, sozusagen Kommunikations- und Informationskosten zu sparen. Ja? Aber ein Basisnutzen, dass ein Basisnutzenunterschied zwischen Englisch und Deutsch und Französisch existiert, sehen vielleicht Sprachwissenschaftler hier und da. Ja? Also uns dürfte das ziemlich egal sein, sobald wir sozusagen in einem Unternehmen uns gut auf Englisch verstehen oder gut auf Deutsch verstehen, ja, das wird keinen großen Unterschied machen. Na, aber wenn wir natürlich die Frage betrachten, nämlich gehe ich in die SAP-Welt rein oder kaufe ich mir Siebel-Produkte oder Oracle-Produkte, dann haben wir eben für verschiedene Bereiche genau die Fragestellung, welcher Standard bietet mir denn für welchen Bereich den größeren Nutzen? Ja, und das wäre eben genau der Basisnutzen, der anfällt, wenn wir vielleicht sagen, dass eine Customer Relationship Management Lösung von Siebel funktional etwas höherwertig ist als eine SAP-Lösung, wenn es denn so wäre, ja, hätten wir da einen entsprechenden höheren Basisnutzen. Ne? Ganz, ganz genau. Wie würden wir, wenn wir jetzt einfach mal hier die Formel nehmen, ja, so wie sie hier stünde, wie würden wir die umschreiben, wenn wir sagen, wir wollen jetzt auch den Basisnutzen auf jeden Fall mit reinbringen? Was würden wir denn dann entsprechend an der Formel ändern? Oder machen wir mal gleich mal zwei Modifikationen. Weil ein Punkt, der noch nicht abgebildet ist in dem Ding, auf das Sie jetzt noch nicht genannt hatten, ist die Sache, dass wir hier nur eine Entscheidung haben, eine binäre Entscheidung. Entweder nehme ich einen gegebenen Standard oder ich lasse es völlig. Ja. Aber in der Praxis könnte ich ja sagen, jeder Knoten hat eine Entscheidung zwischen mehreren Standards. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen das abbilden, Entscheidung zwischen mehreren Standards, AD1 und Basisnutzen der Standards AD2, hat jemand eine Idee, wie wir dann die Zielfunktion schreiben müssten, sollten? Ja.
Ich müsste vielleicht eine Maximierung vom Bild machen. Und zwar maximieren wir den Basisnutzen,
ja,
des jeweiligen Knotens.
Ja.
Genau,
sehr, sehr, sehr gut. Er sagt, wir müssten ein Maximierungsproblem draus machen. Ja, wollten Sie was sagen? Okay. Sie müssten ein Maximierungsproblem draus machen, wo Sie vielleicht sagen, im ersten Term nehmen wir mal den Basisnutzen minus den Standardisierungskosten. Ja, Basisnutzen minus Standardisierungskosten. Multiplizieren das dann mit der Binärvariable, ob ich den Standard einsetze oder nicht. Und ziehe davon dann entsprechend die Informationskosten ab. Diejenigen, die es interessiert, steht auch in den Papers drin, die wir Ihnen dann bereitstellen. Ich versuche mal, ob ich es jetzt mal so aus dem Stegreif hinbekomme. Wir würden dann vermutlich eine Doppelsumme bekommen, hätten hier so Standardisierungskosten. Nee, Quatsch. Wir hätten erstmal einen Basisnutzen für den Knoten I bei Nutzung des Standard Ks. Gucken, ob ich es jetzt doch so hinkriege. Ziehen die Standardisierungskosten ab. Also würden hier von I gleich 1 bis N über alle Knoten laufen lassen und vielleicht K gleich 1 bis M, wenn wir M verschiedene Standards hätten. Und würden dann davon dann wieder abziehen, sozusagen wie gehabt, die Informationskosten und würden das dann entsprechend maximieren. So in die Richtung würde das dann aussehen, wenn wir sagen, okay, ein Basisnutzen geht hier eben noch mit rein in das entsprechende Kalkül. So, was wir uns jetzt anschauen, und ich habe noch zwei, drei Sätze hier zu diesen Simulationen. Wir haben dieses Standardisierungsproblem hier mal simulativ untersucht, ja, mit auf der Basis der Überlegung, dass wir eine Auswahl zwischen zwei verschiedenen Standards haben. Da haben wir so einige zentrale Simulationsergebnisse rausbekommen. Je mehr Akteure wir haben, umso vorteilhafter ist letztendlich die Standardisierung. Und diese erste Aussage, die ist hier in diesem Bildchen dargestellt. Also wir haben hier reingesteckt als Beispiel für die Standardisierung ist hier eine Gleichverteilung zwischen diesen beiden Werten, 100 und 1850, und haben gesagt, auch die Informationskosten sind gleich verteilt. Hier mal einfach angenommen mit zwischen 5 und 95. Ne, und wir haben hier eine einstufige, einperiodige Entscheidung. Das war genau das, was wir hier eben diskutiert haben. Und dann sehen Sie, wenn wir bei diesen Werten hier einfach mal die Anzahl der Akteure, also die Anzahl der Knoten n variieren, ja, dass dann eben je größer die Anzahl dieser Akteure ist, ja, umso vorteilhafter ist die Komplettstandardisierung in diesem Fall. Und das haben wir eben so mit verschiedensten Parameterkonstellationen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen durchgespielt. Das ist jetzt nur eine von vielen möglichen und haben letztendlich immer hier eine solche Konstellation vorgefunden. Die teilweise Standardisierung war nur relativ selten optimal, also nur eine Teilmenge der Knoten zu standardisieren ist relativ selten optimal. Was heißen würde in so einem einen Standardfall, dass es fast immer optimal ist, entweder komplett durchzustandardisieren oder komplett darauf zu verzichten. Und eine Koexistenz von verschiedenen Standards war bei unseren Simulationsläufen nie optimal. Wir können uns Fälle konstruieren, wo das optimal ist, aber auch das gilt in der Regel, dass diese Koexistenz in vielen Fällen nicht optimal ist. Also Tendenz dazu, darauf zu verzichten auf eine Standardisierung oder hin zu einer flächendeckenden Standardisierung. Ja. Auf der Y-Achse, ja, auf der Y-Achse abgetragen sind die Anzahl, ist die Anzahl der Simulationsläufe. Also das gut, dass Sie sagen, habe ich ein bisschen kurz nur erklärt. Was letztendlich gemacht wird, ist, dass für die Standardisierungskosten und für die Informationskosten wir also eine Wahrscheinlichkeitsverteilung annehmen. Und dann wird in einem ersten Simulationslauf für alle diese Verteilungen wird gemäß der Verteilung eine Zufallszahl gezogen. Also wenn wir sagen, zwischen 100 und 200 verteilt, wird per Computer eine Zufallszahl generiert, vielleicht die 110. Dann machen wir das Gleiche für die entsprechend andere Wahrscheinlichkeitsverteilung und dann wird das Modell mit diesen konkreten Werten durchgerechnet. Und das wäre jetzt der erste Simulationslauf. Beim zweiten Simulationslauf wird das Gleiche nochmal gemacht. Zufallszahl, Zufallszahl ausgerechnet, beim dritten wieder und bis zu 200. Und das heißt jetzt also, dass hier, ich nehme mal hier diesen Punkt raus, ja, wenn wir das Ding mit 28 Akteuren durchrechnen, diese Wahrscheinlichkeitsverteilung, dass in allen 200 Fällen rausgekommen ist, eine komplette Standardisierung. Und jetzt nehmen wir mal einen anderen Punkt hier raus. Bei 22 Akteuren ist hier in ja, rund 180 Fällen eine Komplettstandardisierung rausgekommen. In circa 20 Fällen eine komplette Nichtstandardisierung und hier vielleicht in 8-9 Fällen eine teilweise Standardisierung. Ne, so ist es zu lesen. Also Entwicklung eines Prototypen, eines solchen Simulationsmodells, um mit dem Modell ein bisschen zu spielen, um mit dem Modell eben ein paar allgemeingültige Aussagen letztendlich herauszubekommen. So, was wir noch nicht hatten hier, aber das sollte man explizit schon mal ansprechen, ist, dass es sich bei dem hier vorgestellten Standardisierungsmodell um ein zentrales Modell handelt. Zentrales Modell heißt nichts anderes, als dass wir diesen Graphen haben mit den Knoten und Kanten und dass wir sozusagen aus Gesamtsicht nun die Lösung ermitteln. Also so, als wenn wir eine Zentrale hätten und diese Zentrale eben für alle Knoten festlegt, welcher Standard zu nutzen ist. Die Probleme der Modellanwendung bestehen einmal in einem Datenproblem, ja, das hatten Sie schon angesprochen. Ups, hier, wo kriege ich die Daten eigentlich her? Das kann häufig aufwendig sein. Wir haben ein Komplexitätsproblem, auf das wir hier in der Veranstaltung nicht eingehen. Das wäre eben beispielsweise das Paper von Herrn Domschke und dem Bernd Wagner, wie schwer das Problem zu lösen ist. Ja. Und wir haben ein Durchsetzungsproblem. Und das Durchsetzungsproblem resultiert eben daraus, dass es nicht so einfach ist, ja, einfach mal in einem Unternehmen zu sagen, okay, und ab morgen nutzen alle vielleicht Microsoft oder ab morgen nutzen alle ein SAP-System oder ein bestimmtes Planungssystem, sondern die Mitarbeiter haben da durchaus eigene Vorstellungen. Und vor dem Hintergrund wollen wir uns jetzt nochmal die Standardisierungsfragestellung aus einer dezentralen Sicht anschauen. Und eine dezentrale Sicht heißt jetzt, dass nicht für den gesamten Graphen das Optimum gesucht und gefunden wird, sondern dass nun jeder Akteur für sich entscheidet, ja, wähle ich einen bestimmten Standard oder nicht. Also das dezentrale Modell wäre dann praktisch das, ein Knoten wäre der Automobilhersteller, ein Knoten wäre der Zulieferer und jeder trifft für sich selbst die Entscheidung, standardisiere ich oder standardisiere ich nicht. So, was brauchen wir? Wir führen hier zunächst mal beim zentralen Standardisierungsproblem hätte uns im Grunde genommen auch eine ungerichtete Kante gereicht. Hier bei dem dezentralen Standardisierungsproblem brauchen wir gerichtete Kanten. Dabei drückt jetzt CIJ aus die Kosten, die der I sparen könnte, wenn beide den Standard einführen. Und CJI drückt nun wiederum die Kosten aus, die der Akteur J einsparen könnte, wenn beide den Standard einsetzen. Ja? Die Standardisierungskosten bleiben so, bezeichnen wir weiter so wie gehabt. AI, die Standardisierungskosten für Knoten I, AJ entsprechend für den J. Ne? Das ist sozusagen hier das Ausgangssetting. So, jetzt stellen wir das, was daraus folgt, mal spieltheoretisch dar, so ähnlich wie in dem Gefangenendilemma. Was passiert hier? Wir sehen also, wenn beide standardisieren, der Akteur I und der Akteur J, heißt das, der Akteur I hat Standardisierungskosten von AI zu tragen, der Akteur J von AJ. Nehmen wir den zweiteinfachsten Fall, keiner standardisiert, haben sie keine Standardisierungskosten zu tragen dementsprechend, sondern jeweils nur die Informationskosten. Der Akteur I muss CIJ zahlen, der Akteur J muss CJI zahlen. Was passiert nun, wenn der Akteur I standardisiert und der Akteur J nicht standardisiert? Dann muss der Akteur I Standardisierungskosten in Höhe von AI plus CIJ tragen. Ja. Also er spart nichts ein, weil der J eben auch nicht mit standardisiert und er muss zusätzlich die Standardisierungskosten tragen. Der Akteur J spielt eh nicht mit, ja, also muss er nur seine Informationskosten tragen. Und hier, dieses Feld, kann man sich also genau umgekehrt entsprechend vorstellen. So, allein durch scharfes Hinsehen erkennen wir, dass es hier zwei mögliche Gleichgewichtspunkte gibt. Das ist entsprechend das Standardisierungsgleichgewicht und das ist das Nichtstandardisierungsgleichgewicht. Und was wir jetzt machen wollen, was ganz zu ganz spannenden Erkenntnissen führt, über die Fragestellung, wann sollte man standardisieren und wann wird standardisiert, werden wir uns jetzt mal die entsprechenden Ergebnisse eines standardisierten und eines dezentralen, eines zentralen und eines dezentralen Modells anschauen. So, dann haben wir hier jetzt mal folgendes Beispiel dargestellt. Der Akteur I würde 11 Geldeinheiten Standardisierungskosten haben, der J 12, der Akteur I spart 15, wenn beide standardisieren, und der Akteur J spart 16, wenn beide standardisieren. Da würden wir hier eine solche spieltheoretische Matrix bekommen, wie wir sie hier unten sehen. Ja. Beide standardisieren, haben sie nur die Standardisierungskosten zu tragen. Standardisieren nicht, kommt das hier heraus. So, was wir hier haben, ist jetzt eine Konstellation, in der wir zwei Gleichgewichte haben. Zwei Gleichgewichte deswegen, ja, weil sowohl in diesem Punkt als auch in diesem Punkt hat keiner irgendeinen Anreiz, von der entsprechenden optimalen Lösung abzuweichen. Ja, halten wir einfach mal so fest. Gucken wir uns mal das nächste Beispiel ein. Und das nächste Beispiel verdeutlicht an und für sich den Konflikt zwischen zentralen und dezentralen Entscheidungen ganz anschaulich, wie ich denke. Der Punkt hier ist der folgende. Wenn wir uns jetzt dieses Standardisierungsproblem hier oben mal aus einer zentralen Perspektive anschauen, ja, ist es klar, was die optimale Lösung ist. Die optimale Lösung aus Gesamtperspektive wäre eben die, dass beide Akteure den entsprechenden Standard einsetzen. Ja. Warum? Weil eben Standardisierungskosten in Höhe von 23 anfallen und aber andererseits Informationskosten in Höhe von 25 gespart werden könnten. Ja. Also insofern aus zentraler Sicht Standardisierung vorteilhaft. Das Problem besteht hier nun darin, dass es nur einen Profiteur gibt von der Standardisierung, nämlich der Akteur I profitiert davon. Der kann nämlich, wenn er 11 zahlt, 15 sparen. Der Akteur J profitiert nicht von der Standardisierung. Der muss 12 zahlen für die Standardisierung und kann nur 10 einsparen. Und das ist sozusagen das entsprechende Dilemma der Standardisierung. Und das ist nicht nur zur Veranschaulichung der Fragestellung zentrales oder dezentrales Entscheiden über den Einsatz von Standards. Diese Problemstellung hier, die können Sie also in den vielfachsten Konstellationen finden, dass Sie sagen, okay, wenn Sie aus zentraler Sicht einen Plan machen, der jetzt verschiedene Akteure umfasst, kann es sein, dass die optimale Lösung für alle Akteure oder für das gesamte gesamte Unternehmen letztendlich beinhaltet, dass einer schlechter gestellt wird. Ne, dass einer schlechter gestellt wird. Ne? Sie könnten in der Supply Chain vielleicht festlegen, dass ein bestimmter Akteur irgendwo ein Lager einrichten muss, ja, um Transportkosten zu sparen, aber letztendlich dieser Akteur entsprechend mehr dafür bezahlen muss. Ja. Also ein ganz typisches Gewinnaufteilungsproblem, was Sie in den verschiedensten Bereichen haben. Ja. Der Hal Varian führt sein Buch zur Mikroökonomie, glaube ich, mit dem Beispiel ein, dass verschiedene Studenten in Berkeley eine Wohnung suchen, ja, und sagt dann praktisch, dann hättest du eine Wohngemeinschaft zusammengetan. Und die Frage ist, die beiden, die jetzt zusammenziehen, wollen sich einen Fernseher anschaffen. Ja. Und der eine von den beiden guckt sehr gern Fernseher, ja, und der andere guckt vielleicht nur samstags die Sportschau und auch das noch nicht mehr besonders interessiert. Ja. Und die Frage lautet nun praktisch, wer zahlt wie viel vom Fernsehen? Ja, das wäre auch so eine Fragestellung, wie gleiche ich letztendlich aus? Hatte ich Ihnen schon mal das Bettler-Krösus-Problem erzählt hier in der Veranstaltung? Nee? Das ist nämlich letztendlich die gleiche Fragestellung, die wir auch hier haben, der Gewinnaufteilung. Also hier wäre ja die so eine naheliegende Lösung für dieses Dilemma der Standardisierung, wäre ja hier einfach, dass beide sozusagen den Standard einführen, ja, und entsprechend, wer ist der Profiteur, I profitiert, der I dem J dann irgendeine Ausgleichszahlung gibt, ja, die eben so hoch ausfällt, dass der J auch noch sagt, okay, ich mache mit bei der Standardisierung. Und das Bettler-Krösus-Problem, das ist nun eins aus der nicht-kooperativen Spieltheorie, geht wie folgt. Also ein Bettler und ein Krösus laufen die Straße entlang, ja, und finden gemeinsam einen 100-Euro-Schein. Ja? So, und die Fragestellung lautet nun, wie teilen Sie den 100-Euro-Schein untereinander auf? Also wer bekommt wie viel Geld von den 100 Euro letztendlich ab? Wenn Sie sich nicht einigen, ja, bekommt keiner irgendwas. Also ist die Frage, wie viel Geld bekommt jeder? Und das ist vergleichbar mit einer Vielzahl von Fragestellungen in der BWL und auch in der Praxis gerade. Wir haben eine gemeinsame Entscheidung zu treffen. Der eine profitiert, der andere beißt in diesem Fall ins Gras. Also die Frage, wie hoch sind die Ausgleichszahlungen letztendlich? Oder ich habe auch schon viele Fälle erlebt in der Praxis und auch in der Uni hier übrigens, ja, wo man ein Kooperationsmodell hat, ja, dass mehrere zusammenarbeiten, das dazu führt, dass beide besser gestellt werden. Aber der eine wird mehr besser gestellt als der andere, ja, und dass aus solchen Gründen wie Neid, Futterneid, sage ich mal, ja, dass aus den Gründen dann von demjenigen, der weniger profitiert, auch wenn er profitiert, diese Lösung verhindert wird, über die ein Volkswirt sagen würde, sie ist Pareto-effizient. Ne? Pareto-effizient in dem Moment, in dem praktisch alle Partner besser gestellt werden und beziehungsweise auch keiner schlechter gestellt wird. Ne? Selbst das wird in der Praxis in den verschiedensten Fällen dadurch boykottiert, dass es eben Neid gibt und der eine dem anderen den noch größeren Zugewinn eben letztendlich nicht gönnt. Die Lösung dieses Krösus-Bettler-Problems ist mathematisch, was würden Sie denn vermuten, was in vielen Fällen als Lösung herauskommt? Bettler-Krösus finden gemeinsam 100 Euro auf der Straße. Wer kriegt denn mehr, wer kriegt denn weniger? Dass sie sich friedlich teilen und jeder irgendwie einen Teil des Kuchens bekommt. Also ja.
Ich würde sagen, derjenige, der weniger zu verlieren hat in dem Spiel, der setzt sich dann durch. Weil dann, der kann ja dann sagen, gut, ich nehme 60 Euro, wenn du es nicht willst, dann lassen wir es. Und der Bettler ist ja darauf angewiesen, weil er, oder vielleicht auch nicht, aber...
Ja. Ja, also würden wir meinen Bauch auch, ich würde auch so ähnlich argumentieren wie Sie. Die Volkswirtschaftslehre, die Spieltheorie argumentiert anders, ja, kommt aber letztendlich auch zu dem Ergebnis, ja, dass der reiche Mann, der Krösus, letztendlich mehr von den 100 Euro abbekommt. Und zwar läuft die Argumentation der Lösung über die Nutzenfunktion, ja. Die Nutzenfunktion, die abbildet, wie groß ist der Nutzen eines Euros, einer Geldeinheit, einmal für den Krösus und einmal für den Bettler. Und dann argumentieren sie eben so, dass der Nutzen eines Euros für den Bettler eben höher ist als der Nutzen für den Krösus. Und dann basteln sie da irgendwelche Nutzenfunktionen, die sich dann in so einem bestimmten Punkt schneiden. Die Details habe ich da jetzt auch nicht mehr drauf. Und dann kommen sie dann auf irgendwie so einen Betrag, à la 70 zu 30, irgendwie sowas in dieser Größenordnung. Eine absolut allgemeine Fragestellung, allgemeingültig, ja, in den verschiedensten Bereichen zu finden. Die Lösung dieses Bettler-Größes-Problems ist in der Praxis aber kaum anwendbar. Ich gelte allgemein als ein Freund von eher quantitativen Modellen, ja, und ich bin bereit oder ich vertrete die Meinung, dass man alles Mögliche, was man auch zum Unternehmen rechnet, IT-Entscheidungen, so weit wie möglich quantifizieren sollte. Ja, das bringt in der Regel bringt's schon was, ja, auch wenn es schwierig ist. Aber wo der Spaß aufhört, sage ich mal, der Spaß vielleicht nicht, ja, aber wo die Realität wirklich ganz anders tickt, ist, wenn Sie anfangen, Nutzenfunktionen versuchen empirisch zu erheben. Ja. Also wenn Sie sich die Frage stellen, wie viel Nutzen stiftet mir 1 Euro, wie viel Nutzen stiftet mir 2 Euro, 100 Euro, 1 Million Euro und so weiter, und dann versuchen, eine Nutzenfunktion darüber zu legen. Also wenn Sie mit jemandem in einem Unternehmen reden und würden sagen, jetzt schreib mir mal deine Nutzenfunktion hin, ja, dann können sie sozusagen auch, ja, da werden sie nie zusammenkommen. Ne? Also Nutzenfunktionen erheben ist in der Regel eine ganz extrem schwierige Geschichte. Ne? Also unter der Bedingung, dass wir es erstmal jetzt nicht zu Ausgleichszahlungen kommen, dass wir da nichts gemeinsam verhandeln, sieht das Ergebnis dieser spieltheoretischen Modellierung nun wie folgt aus, dass wir hier in dem Fall nur ein Gleichgewicht haben. Ja, und das eine Gleichgewicht, was wir hier haben, ist das Nicht-Standardisierungsgleichgewicht. Ja, wir sehen auf den ersten Blick, es ist aus Gesamtsicht nicht optimal. Aber hier kann also niemand aus diesem Gleichgewicht abweichen, während hier in diesem Gleichgewichtspunkt, wie sehen die Anreize zur Abweichung aus hier? Warum ist das hier links oben kein Gleichgewicht? Okay, ich sehe es gerade, steht ja direkt auf der Folie drauf. Dann will ne? Also Spieler J hat einen Anreiz, eben davon abzuweichen. Wenn er nämlich hier abweicht und nicht standardisiert, dann spart er eben zwei Geldeinheiten. Er muss eben dann nur noch entsprechend die Informationskosten in Höhe von 10 tragen. Ne? Und man sieht hier ganz gut, wenn man hier mit verschiedensten Konstellationen durchrechnet, dass das Standardisierungsgleichgewicht links oben überhaupt nur dann eintreten kann, wenn beide Akteure isoliert voneinander profitieren. Nur dann kann es eintreten, muss aber nicht eintreten. Wir hatten ja auf der letzten Folie, hatten wir hier das Beispiel drauf, wo wir ein solches Beispiel hatten. Beide profitieren. Aber dann sind immer noch beide potenzielle Gleichgewichte. Ne? Und hier in allen anderen Fällen ist das Nicht-Standardisierungsgleichgewicht tatsächlich immer ein Gleichgewicht. Ja? Das heißt, wir können allgemein formulieren, dass genau diese dezentralen Entscheidungen ja, in der Regel zu weniger Standardisierung führen als zentrale Entscheidungen, aber nie zu mehr. Ja, also es ist ganz klar, dass in dem Moment, wo ich zentral jemand habe, der Standard setzt, dass dann sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass auch viel standardisiert wird und diese potenziellen Vorteile gehoben werden, viel größer sind. Ja, aber das kann man auf diese Suboptimalität aus Gesamtsicht, ja, die können Sie eigentlich immer beobachten, wenn Sie zentral versus dezentrale Entscheidungen vergleichen. Ja. Aber hier eben dazu noch abgebildet, dieses isolierte Entscheidungsverhalten führt zu weniger Standardisierung. Man könnte auch sagen, wenn Sie so an diesen Pinguin-Effekt denken, dass es vielleicht dazu führt, dass der eine oder andere eben nicht runterspringt und sich für den Standard entscheidet. Ja, okay, für heute dann herzlichen Dank und dann sehen wir uns nächste Woche.